Ja, guten Morgen, liebe Mütter, für euch ist die Predigt, aber für euch Männer, für uns Männer genauso. Eben, Gott ist ja männlich und weiblich und was er über seine Weiblichkeit aussagt, ist genauso für uns Männer. Und es ist auch für die werdenden Männer und die werdenden Frauen Mutter und auch wer keine leibliche Mutter ist oder kein leiblicher Vater, darf auch zuhören, weil die keine eigenen Kinder haben, die sollen ja geistliche Kinder haben. Also ist das Wort für uns alle heute. Und um euch das ein bisschen bildlich zu machen, was Gott sich vorstellt. Moment. Kannst du mir das erste Bild zeigen? Genau. Das ist ein Bild, was Gott für uns hat. Besonders für die Frauen, für die Mütter. Ich hoffe, ihr seid nicht beleidigt. Das ist ein ganz biblisches Bild. Ich habe so in den letzten 2-3 Wochen, als eben das aufkam, dass heute Muttertag ist und nicht Himmelfahrt das Thema ist, sondern Muttertag, habe ich mal geschaut in der Bibel, was steht eigentlich über die Mütterlichkeit Gottes? Wie stellt Gott sich selber vor als Mutter oder mit mütterlichen Zügen? Und das ist ganz interessant. Zum ersten Blick ist nicht sehr viel, aber wenn man dann ein bisschen genau hinschaut, dann kommt da schon einiges heraus. Ich möchte mal mit dem ersten anfangen. Das ist die beschützende oder beschirmende Henne. Lukas 13, 34, Jesus spricht da, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Also Jesus vergleicht sich mit einer Henne, die eben ihre Flügel ausbreitet. Und wer Hennen kennt, wenn Gefahr droht für ihre Küken, dann sammelt sie sich schnell unter die Flügel und nimmt sie unter die Flügel drunter. Dann meint sie, wäre Schutz. Natürlich, wenn ein Adler kommt, wäre das kein sehr sicherer Schutz. Aber das ist das eben, was die Henne da machen kann. Verbergen, ihre Küken verbergen, schützen. Und die Küken von sich aus laufen auch schnell zur Mutter hin und gucken, dass sie da drunter kriechen können. Kleine Kinder machen das auch manchmal. Ja, und so im Alten Testament haben wir dieses Bild auch sehr oft. Nicht von der Henne, aber von den Flügeln. Im Schatten deiner Flügel, das liest du sehr oft. Zum Beispiel in Jesaja 51, 31, Vers 5, da spricht Gott, der Herr, wie schwebende Vögel, so wird der Herr der Heerscher an Jerusalem beschirmen. Beschirmen und retten, schonen und befreien. Kehrt um, Söhne Israel, zu dem, von dem ihr so tief abgefallen seid. Also Gott sieht da, wie das Volk Jerusalem, das Volk Israel, Jerusalem als Stadt, wie sie durch die Abkehr von ihm in großer, großer Gefahr sind. Und deswegen sagt er, ich will sie beschirmen, ich will sie unter meine Fittiche nehmen, damit dieses Unheil von ihnen wegbleibt. Im Psalm 17 sagte David sogar, bewahre mich wie die Pupille. Birg mich im Schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die mich zerstören, meinen Todfeinden, die mich umzingeln. Also auch wieder Schatten deiner Flügel. Und da ist das Bild von der Pupille gebracht. Die Augen haben ja so einen Mechanismus, dass sobald was nahe kommt, sie schließen sich sofort. Weil eben die Pupille, die muss geschützt sein. Wenn die Pupille verletzt wird, kann ich nicht mehr sehen. Und so sagt David, Gott, nimm mich so wie deine Pupille, so wertvoll, nimm mich so unter deine Flügel, unter deine Schatten. Also vor Todfeinden sind wir sicher bei den Flügeln von Gott. Im Psalm 61, da sagt, ich möchte weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel. Und dieses Wort mich bergen, das ist im Hebräischen Gast sein. Und in der orientalischen Kultur war das damals und ist immer noch so, Gast sein ist was ganz Wichtiges. Wenn ich irgendwo umherziehe und ich klopfe bei einem Zelt an, frage, darf ich hier sein, dann nimmt mich der auf als Gast und dann bin ich sicher. Wenn mich jemand verfolgt, er darf nicht hinein. Mein Gastgeber muss mich schützen. Das ist bei uns nicht mehr so gang und gäbe, wenn wir jemanden einladen als Gast, dann darf er bei uns gut essen, trinken, vielleicht kriegt er auch ein Bett, aber viel mehr nicht. Aber dort ist es, diese Schutzfunktion ist da ganz stark gewesen. Und deswegen sagt eben David, ich möchte mich wie ein Gast im Schatten deiner Flügel bergen. So sicher möchte ich da sein. Und noch ein Psalm, auch von David, Psalm 63, wo das nochmal sehr stark zum Ausdruck kommt. Als David in der Wüste Juda war, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Denn du bist mir zu Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Also er hat es erlebt, so psychisch und physisch eine große Not. Sein Fleisch ist ermattet, seine Seele ist ermattet, also sein ganzer Mensch ist am Ende. Aber dann geht er unter die Flügel von Gott, er birgt sich unter seinen Flügeln und dann kann er jauchzen, trotz dieser ganzen Gefahr. Also dann wendet sich das Blatt, er ist einfach so sicher da unter diesen Flügeln, wo er sich hinflüchtet, dass ihm das alles egal ist, so was da jetzt außen herum ist, wie ihm die Menschen da ans Leben wollen. Er kann jauchzen unter diesen Flügeln. Und das finde ich so stark als Bild, eben, dass Gott uns das vermittelt. Wenn er zu mir kommt, wenn er zu mir wie eine Henne eben, wenn er da unter meinen Flügeln Schutz sucht, ist ganz egal, was um euch herum, was da läuft. Sei es eine psychische Not, sei es eine wirklich existenzielle Not, sei es Todesgefahr. Kommt zu mir, kommt unter meine Flügel. Ich bin wie die Henne, die ihre Küken sammelt. Und so dürfen wir in irgendwelcher Not, dürfen wir eben wie die kleinen Küken zu ihm kommen. Gott Vater ist dann wie eine Mutter, wie eine Henne, die uns da beschirmt. Und eben auf der anderen Seite ist es auch schön, wenn wir das entwickeln und entfalten können in uns, so diese bergende Sicherheit zu geben, sei es als Mutter oder als Vater oder als Freund, dass wir auch so diese Wesensart von Gott auch in uns wachsen lassen oder uns von Gott schenken lassen, dass eben auch andere sich bei uns sicher fühlen, wenn sie in Not sind, dass sie dann genauso sagen, das ist ein Mensch Gottes, zu dem kann ich hin. Und er vermittelt mir jetzt diesen Schutz Gottes. Das ist fein, wenn wir das entwickeln oder einfach uns schenken lassen können. Also diese beschirmende, beschützende Henne als Bild für die Mütterlichkeit Gottes. Das Zweite, Entschuldigung, das ist die verlässliche Mutter. Seht ihr das Bild? Jesaja 66 steht, ich lese mal den Zusammenhang, denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf den Armen von euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist auch wieder ein Wort an Israel. Jesaja spricht eben, dass Israel ist vertrieben worden, es musste aus dem Land, aus der Heiligstadt hinausgehen, wegen ihrer Schuld, wegen ihrer Abkehr von Gott. Und sie sind jetzt im Exil, im Leiden. Aber er spricht ihnen schon zu, es wird eine Zeit kommen, da wird Gott euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Ich bringe euch zurück. Auf dem Armen wird man euch tragen. Also die Völker werden auf den Armen das Volk Israel wieder zurücktragen. Auf den Knien euch liebkosen. Sie werden all das wieder erstattet bekommen, was sie verloren haben. Das ist der Trost, den Gott seinem Volk dazu spricht, wie eine tröstende Mutter. Und im Lukas, da lesen wir von dem Simeon, diesem Menschen, der im Tempel gewartet hat auf den Trost Gottes. Und er hat eine Zusage eben bekommen von Gott, dass er nicht sterben wird, bevor er den Trost Gottes sehen wird. Und dieser Mensch, heißt es da, war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und dann kam eben die Maria mit dem Josef und dem kleinen Säugling, dem 8 Tage alten Jesus, in den Tempel. Und der Simon hat ihn gesehen und hat den Jesus auf den Arm genommen und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Da können wir also sehen, was dieser Trost Gottes alles bedeutet. Der Trost ist eben der Heiland. Wo der Simon Jesus gesehen hat, obwohl er noch eben 8 Tage alt war, hat er gesagt, das ist der Heiland. Das ist derjenige, der Trost Gottes ist, der eben Heil macht, ganz umfassend, dieser hebräische Begriff Shalom, der eben das ganze Heil, den ganzen Menschen, ein dort alles Sein umfasst. Es ist eine Person, dieser Trost Gottes. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden. Trost ist da, wenn das Licht Gottes hineinkommt in die Finsternis. Die Nationen leben in der Finsternis. Sie wissen den Weg nicht, sie leiden unter den Umständen. Wenn dann das Licht Gottes hineinkommt, dann ist der Trost da. Und dann ist das wie der Trost einer Mutter. Und zum Preis deines Volkes Israel, dann ist es eben zur Verherrlichung. Also der Trost bedeutet Wiederherstellung, wieder in Ehren setzen, wieder ganz heil machen. Eben in der Form von Jesus Christus. Also auch da, dass wir Gott wirklich als so ja, mütterlich verstehen, dass er uns in diesem umfassenden Sinn trösten will. Es bezieht sich natürlich in erster Linie hier dieses Wort auf das Volk Israel, aber bezieht sich natürlich auch auf uns. Er ist auch für uns wie eine Mutter, die uns trösten will. Wenn wir in der Dunkelheit sind, wenn wir abgekommen sind vom Weg, will er uns wieder sein Licht schenken, dass wir wieder umkehren können. Er möchte uns wiederherstellen. Zu diesem Gott dürfen wir kommen. Und eben in der Übersetzung, auch wir dürfen diesen Trost Gottes weitergeben. Auch wir dürfen das Licht des Heils weitergeben. Auch wir dürfen diese mütterliche Art in uns entfalten. Dass auch wir wissen, Gott, du hast mir das geschenkt und ich soll es weiterschenken. Dass auch wir Menschen werden, wo unsere Nachbarn erkennen können, dieser Mensch ist geborgen in Gott, er hat das Licht Gottes in sich, er hat diesen Trost Gottes und da kann ich ihn kennenlernen, da kann ich diesen Gott auch kennenlernen über uns. Die tröstende Mutter. Das nächste Bild, wie Gott sich vorstellt, die verlässliche Mutter, Jesaja 49. Jauchze Himmel und jauchze Himmel, freu dich Erde, jubel dir Berge. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Elenden erbarmt. Doch Zion sagt, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Siehe, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Also wir fühlen uns vielleicht oft verlassen, wie das Volk Israel sich da verlassen gefühlt hat, weil sie eben in dem Exil waren und gebetet haben, gesungen haben, aber es ist nichts passiert. Aber eben dann haben sie dieses Wort vom Jesaja bekommen. Eine Mutter ist eigentlich ganz unmöglich, dass sie ihren Säugling verlässt, dass sie ihn einfach liegen lässt. Selbst wenn das möglich wäre, wenn es so eine Mutter geben würde, aber ich als Gott, als euer Vater oder eure Mutter, bei mir passiert das nicht. Ich verlasse euch ganz sicher nicht. Ich habe euch meine Handflächen gezeichnet. Wenn sie da drin ist, kann es nicht hinauskommen. Auch Jesus sagt ja dann im Johannesevangelium, dass wir in Gottes Hand so sicher sind, dass uns nichts rauben kann aus seiner Hand, eben weil wir hineingezeichnet sind. Du schaust so kritisch. Johannes 10, 28. Sagt Jesus, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Also wir sind hier eingezeichnet, nichts kann uns herausnehmen. Das ist eben diese Mutterseite von Gott, dieses ich lasse dich nicht. Unser Bruder Omid hat mir was Schönes erzählt. Er ist in ziemlich schlimmen Verhältnissen aufgewachsen. Er hatte eine Mutter, die war die Nebenfrau vom Vater. Und er und sein Bruder sind eben so ein bisschen nebenher aufgewachsen. Und der Vater hat seine Mutter, also die Nebenfrau, jeden Tag geschlagen. Und die Mutter hat wirklich nur gelitten. Aber damit erzählt, die Mutter wäre einfach immer wieder zurückgekommen, jeden Tag. Einfach, weil sie die beiden Kinder nicht verlassen wollte. Bis er 7 Jahre alt war, der Omid, dann hat er und sein Bruder gesagt, Mama, geh, wir sind groß genug, geh, wir können uns das nicht mehr anschauen. Aber die Mama von sich aus jeden Tag wieder gekommen, ich kann meine Kinder nicht lassen, ich möchte sie nicht alleine lassen. Das ist ein wunderbares Beispiel für eine Mutter und noch viel größer eben Gott, dass er das genauso macht. Wenn wir ihn auch immer wieder verschicken wollen, aber er möchte uns trotzdem immer wieder rufen. Er möchte uns nicht verlassen. Auch wenn wir in Sünde fallen, er möchte uns nicht lassen. Wir können jederzeit zurückkommen. Das ist wirklich ein wunderbares Bild für mich, für Gott als verlässliche Mutter. Nichts kann mich aus seiner Hand rauben. Ich bin gezeichnet in seinen Handflächen. Ich bin mit ihm verwurzelt, wenn ich ihm dann eben gehöre. Dann das nächste, erschreckt nicht. Gott stellt sich auch so vor. In Hosea 13, 6 bis 8 spricht Gott von dem Volk: Aber als sie geweidet wurden, dass sie satt wurden und genug hatten, erhob sich ihr Herz, darum vergaßen sie mich. Da wurde ich für sie wie ein Löwe, wie ein Panther lauere ich am Weg. Ich falle sie an wie eine Bärin, der die Jungen genommen sind, und zerreiße ihnen Brust und Herz und will sie dort wie ein Löwe fressen. Ist nicht schön, aber es ist eben auch eine Seite Gottes. Auch am Muttertag darf das gesagt werden. Gott hat immer wieder seine Hände ausgestreckt zu diesem Volk, zu seinem Volk. Sie sind immer wieder gegangen und schließlich hat er eben gesagt, einmal ist Schluss und ich muss jetzt wirklich hart reinfahren. Ich bin jetzt wie eine Bärin, der die Jungen geraubt sind. Und ihr wisst vielleicht, wie gefährlich das ist, einem Muttertier zu begegnen, das kleine Jungen hat oder was die Jungen in Gefahr sieht. Da kann selbst ein kleines Tier kann zur Bestie werden, wie viel mehr ein Bär. Und dieses Bild gibt Gott von sich da. Ich kann auch sehr, sehr, sehr angriffslustig sein und sehr destruktiv sein. Wir müssen das auch zur Kenntnis nehmen. Hebräer 10, 31, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Oder Jesaja 30, siehe, der Herr, der Name des Herrn kommt von weit her mit seinem brennenden Zorn und wuchtigem Aufwahn. Seine Lippen sind voller Grimm und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Also es ist gut, liebe Mütter, liebe Väter, wenn wir Gott auch als den uns immer wieder klar machen. Gott ist heilig und Gott ist nicht jemand, mit dem man einfach so spielen kann. Gott nimmt es ernst, er nimmt unsere Nachfolge ernst, er möchte, dass wir wirklich mit ihm auf dem Weg sind und nicht immer ihn vergessen und auch nicht irgendwann ganz ihn beiseite lassen. Irgendwann gibt es einen Punkt, wo er sagt, jetzt ist es Schluss. Und mit dem müssen wir leben, darum müssen wir uns da einstellen. Er ist nicht nur eben der liebe Papa mit dem Rauschebart, er ist auch der zornige Gott. Deswegen sagt Jesus auch, der Zorn Gottes bleibt auf euch, wenn er nicht umkehrt. Also wir sind vor dem Zorn Gottes bewahrt, wenn wir eben uns bei Jesus schützen, wenn wir eben unter seine schützenden Flügel kommen. Da sind wir bewahrt vor seinem Zorn. Aber nur dort sind wir bewahrt. Und sonst wird eben über die Welt das Gericht Gottes kommen und das wird ganz schlimm werden. In der Offenbarung sind uns ein paar von diesen Plagen schon geschildert, die auf uns zukommen. Jesus spricht eben auch von dem Feuer, das nicht vergeht in der Ewigkeit, von dem Wurm, der nicht aufhört zu fressen. Also diese Seite Gottes müssen wir auch nehmen, auch am Muttertag. Aber der liebe Daniel hat es vorhin schon vorgelesen, Psalm 103, da heißt es in Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Also die Gnade ist groß, der Zorn ist langsam. Also das darf man auch zu Herzen nehmen. Seine Gnade ist noch da, wir leben noch in der Gnadenzeit. Wir dürfen zu ihm kommen und wir sollen möglichst viele Menschen mitnehmen in diese Gnade. Wir sollen möglichst viele Menschen noch vor dem kommenden Zorn retten, indem wir ihm sie zu Jesus bringen, sie unter seine schützenden Flügel bringen. Das ist unser Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Jesus hat gesagt, ich bin vom Vater gesandt zu euch und ich sende euch jetzt, dass ihr diese gute Botschaft weitertragt. Die gute Botschaft ist, ihr könnt Rettung haben vor dem kommenden Zorn, wenn ihr unter meine schützenden Flügel kommt, wenn ihr mein Heil einnimmt. Dann das ganz Interessante hier, der Mutterschoß, was hat er zu tun hier? Mutterschoß, erbarmende Mutter. Es gibt ein hebräisches Wort, Rechem, das heißt Mutterleib, eben Mutterleib, Mutterschoß. Das ist die Übersetzung, in der Mehrzahl ist es, sind es die Eingeweide, der besondere Sitz des zarten Mitgefühls und oft eben von Gottes Erbarmen. Und Gott stellt sich selber so vor, als der Mose ihn fragt, lass mich doch deine Heiligkeit erkennen. Da sagt Gott, möglich ist es nicht, dass du meine Heiligkeit erkennst, aber ich ziehe an dir vorüber. Und dann, das ist mit meinem Namen, und das ist mein Name eben. Ich werde gnädig sein, wenn ich gnädig bin, und mich erbarmen, über den ich mich erbarme. Das ist eben dieses Wort für Eingeweide, was da Gott gebraucht, für Mutterschoß. Also überall, wo er in der Bibel im Zusammenhang mit Gott von Barmherzigkeit, von Erbarmen, von sich Erbarmen lest, geht es immer um den Mutterbauch, vom Bild her. Also immer da könnt ihr an die Mütterlichkeit Gottes denken. Das ist der Ursprung von diesem Wort. Also das, was im innersten Gefühl von Gott ist, da geht es ums Erbarmen. Und da gibt es auch viele Stellen, ich kann es nicht alle vorlesen. Ich möchte zwei lesen von Nehemia. Da betete Nehemia stellvertretend für das Volk. Da macht einen kurzen Rückblick über die Geschichte. Sobald sie wieder Ruhe hatten, taten sie erneut was Böses in deinen Augen. Und wieder hast du sie ihren Feinden überlassen, sodass sie von ihnen überwältigt wurden. Doch immer wieder schrie dein Volk zu dir um Hilfe. Also es ist immer wieder gewesen, wir lesen es ja den Richtern, das Volk hatte Feinde, Gott hat geholfen, sie sind umgekehrt. Als sie Hilfe hatten, sind sie dann ein Weilchen danach wieder abgegangen, bis dann wieder ein Richter gekommen ist, dann war es wieder Zeit lang bei Gott und dann sind sie wieder abgefallen. Das ging immer wieder so wie ein Kreislauf und Gott hat immer wieder erhört und hast sie, schreibt er, das sagt Nehemia, nach deiner Barmherzigkeit befreit. Also diese Barmherzigkeit, dieses Mutterschoß, Muttergefühl von Gott war immer wieder neu da für sein Volk. Er hat sich immer wieder daran erinnern lassen, du bist doch wie ein Mutterschoß für mich. Du hast doch diese innersten Gefühle für mich als Volk, auch wenn ich wieder abgefallen bin. Und immer wieder hat Gott sich dann erinnern lassen, immer wieder diese Barmherzigkeit gewährt. Dann vom David lesen wir, da hat er diese Volkszählung durchführen lassen, dass er das ganze Volk gezählt hat und das war in den Augen Gottes nicht richtig. Und dann kam der Prophet, der Gad, zum David und der sagt ihm Gottes Auftrag, geh und sag zu David, so spricht der Herr, ich will dir die Wahl zwischen drei Strafen lassen, eben dafür, dass du das Volk hast zählen lassen. Entscheide dich für eine davon und ich werde sie vollstrecken. Und das war eben, willst du 7 Jahre eine Hungersnot im ganzen Land haben? 3 Monate vor deinen Feinden auf der Flucht sein oder 3 Tage lang eine schwere Plage im ganzen Land haben. Überlege es dir und lass mich wissen, welche Antwort ich dem geben soll, der mich gesandt hat. David sagt, das macht mir Angst. Doch lieber möchte ich in die Hände des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Lass mich nur nicht in die Hände von Menschen fallen. Also David kannte eben Gott als den Barmherzigen. Er sagte, lieber bin ich in seinem Mutterschoß, als dass ich in Hände von meinen menschlichen Feinden falle. Da geht mir es immer noch besser. Selbst wenn ich Konsequenzen jetzt erleiden muss für diese falsche Tat, die ich gemacht habe. Aber es ist besser, ich berge mich eben in diesem Mutterschoß Gottes, in seinem Mitgefühl für mich. Und auch das Verb für Erbarmen ist es eben dasselbe, kommt vom selben Wort, Racham. Zärtlich lieben, sich erbarmen, eben das ist das, was wir gerade gelesen haben. Dann im Neuen Testament ist es ein Wort splanchnizomai. Oder splanchnon ist es, ja, das, ja, ich sag mal Substantiv dazu, das ist auch wieder im Griechischen die Innereien, der Mutterleib. Es ist interessant, dass es in beiden Sprachen dasselbe ist. Und das Verb dazu, das ist eben, das Herz krampft sich zusammen, innerlich bewegt sein. Da lesen wir vor einige Male von Jesus, wie ihm sich das Herz gekrampft hat, wie ihm er im Innersten bewegt wurde. Zum Beispiel Matthäus 9. Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt. Und da ist eben dieses Wort, das Herz hat sich ihm zusammengekrampft. über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Jesus hat gesehen, die Volksmengen, die ja, sind wie Hirten, wie eine Herde ohne Schafe. Sie gehen in die Irre, sie sind dem Feind ausgesetzt, den Bären, den Löwen, den Wölfen. Sie werden zerfleischt, wenn sie nicht in den Schutz kommen. Und das ist eben sein inneres Mitleidenden, was er da gehabt hat. Und aus diesem inneren Leiden heraus hat er seinen Jüngern gesagt: Bittet um Erntearbeiter. Bittet darum, dass möglichst viele Menschen hinausgehen und die Leute zurückrufen zu mir, dass sie sich schützen bei mir. Ich habe das Erbarmen für sie, aber sie müssen zu mir kommen, dass ich sie schützen kann, dass ich der gute Hirte sein kann für sie. Deswegen betet für mehr Arbeiter. Und das ist eben sicher wieder der Ruf an uns, dass auch wir selber Erntearbeiter sind, aber auch beten, dass mehr Menschen hinausgehen mit diesem Erbarmen Gottes für die Menschen um uns herum, die eben so große Gefahr sind, die eben verschmachten. Dass wir uns da von diesem Barmherzigkeitsgefühl Gottes, dass wir uns da einfach mitnehmen lassen. Andere Stelle, wo von Jesus das ist, ist dieser Aussätzige, der zu Jesus kommt. Auch da krampft sich das Herz von Jesus zusammen und er heilt diesen Aussätzigen. Er heilt die beiden Blinden, heißt es auch, die da von Jericho herauskamen. Auch da heißt es, Jesus hat das Herz gekrampft und hat die beiden geheilt. Dann als er zu Nain kam, kam dieser Stadt, kam ein Zug heraus, ein Trauerzug. Eine Witwe hat ihren einzigen Sohn verloren und Jesus weiß, was das bedeutet. Okay, links da. Jesus weiß, was es bedeutet für eine Witwe in dem Land. Sie hat keine Versorgung, sie hat keinen Mann, wenn sie Witwe ist, und auch keinen Sohn, der für sie sorgt. Und abgesehen von der ganzen Trauer natürlich, die sie hat, eben auch einfach das Existenzielle, Finanzielle, hat sie nicht. Und das erbarmt wieder Jesus. Es krampft ihm wieder das Herz zusammen und er weckt diesen toten Jüngling auf. Das sind so Beispiele, wo wir sehen können, wie Gott reagiert mit seiner Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit ist eben nicht nur ein Gefühl. Das sehen wir ganz deutlich. Wir können natürlich uns erbarmen, ach, tut uns das weh, tut uns das leid. Aber Barmherzigkeit, wirkliche Barmherzigkeit ist mit einer Tat dann auch. Jesus hat nicht nur gesagt, oh, gute Frau, das tut mir aber wirklich leid, dass du jetzt deinen Mann erst verloren hast, jetzt noch deinen Sohn und ich weiß, wie es weitergeht. Tut mir wirklich leid für dich. Sondern er heilt diesen kranken Sohn. Er weckt ihn auf. Er heilt den Aussätzigen. Er macht die Blinden wieder sehend. Also die Barmherzigkeit, die Gott uns ins Herz gibt, soll auch tätig sein, nicht nur Gefühle vermitteln. Und Psalm 103, eben hat auch der Daniel vorhin schon vorgelesen, da heißt es eben auch nochmal: Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. Also Gott weiß, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir nicht vollkommen sein können, dass wir immer wieder fehlen, dass wir immer wieder nicht so leben, wie er es möchte, wie wir selber vielleicht auch wollen. Der Geist ist willig, das Fleisch ist immer wieder schwach. Er gedenkt daran, er ist barmherzig, wir dürfen immer wieder umkehren. Wie hier, wo es gilt, also ist auch so schön beschrieben, der Vater, der beschrieben ist, ist ein Bild von Gott. Auch da, als er den Sohn sieht, stinkend, verlumpt, heißt es im Text auch, das Herz des Vaters krampfte sich zusammen. Er lief zu seinem Sohn, hat ihn am Abend geküsst, hat ihn wieder hergestellt, hat ihm frische Kleider gegeben, Bad machen lassen, Ring wieder an die Finger gesteckt, frische Kleider, Schuhe. Er hat ihn wieder in seine Ehre gesetzt, weil er eben dieses Erbarmen hatte. Er hat ihm keine Vorhaltung mehr gemacht. Wieso bist du mit meinem Erbe davon gelaufen? Wieso hast du es da in aller Welt verstreut? Die Freude darüber, dass er zurückgekommen ist, war viel größer. Und die Bereitschaft zu vergeben, Neuanfang zu machen, ihn wieder zu erheben, das war sein väterliches Gefühl oder eben sein mütterliches Gefühl. Und das Schöne ist eben wirklich, es heißt auf der einen Seite, es ist eben eine mütterliche Sache, aber hier heißt es auch deutlich, der Vater erbarmt sich. Also es ist etwas, was Väter und Mütter beide angeht. Deswegen auch für uns Väter. Es ist für mich also ein riesen Vorbild, was ich da sehe bei Jesus. seine Barmherzigkeit immer wieder. Und für mich ein Ansporn, mir auch diese Barmherzigkeit immer wieder neu schenken zu lassen. Seid barmherzig, heißt es auch, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Also dass wir uns da diese Barmherzigkeit schenken lassen und uns aber auch darum bemühen. Wenn eine Möglichkeit ist, wenn wir eine Möglichkeit sehen, barmherzig zu sein, nicht nur ein Gefühl, sondern in der Tat, dann lasst uns es tun. In der Kraft Gottes, nicht aus eigenem und nicht zu unserer Ehre, sondern eben aus diesem Gefühl heraus, aus diesem Schmerz heraus, diesen Menschen, der jetzt leidet, der vielleicht verloren geht, dass dieser Schmerz uns ergreift, dass diese Retterliebe Gottes uns ergreift. Das sind so einige, oder im Grunde genommen viele, viele Stellen, wenn wir diese Stellen dazu nehmen, wo es ums Erbarmen geht, wo es ums Barmherzigsein geht, all das geht eigentlich um die mütterliche Seite Gottes. Da gibt es sehr, sehr viel, wo ja, Gott sich vorstellt eben. Er ist Vater und Mutter. Und er gibt auch uns beides. So dürfen wir an diesem Muttertag auch Gott so ein Stück weit näher noch kennenlernen. Und er fordert uns ja auf, dass wir ihn nachahmen. So möchte ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort dich so vielfältig und so klar vorstellst, mit Bildern, die wir auch verstehen können, wie eben die Mutter, die ihr Säugling nicht verlässt, wie die Henne, die ihre Küken sammelt und ihre Fittiche und ihre Flügel. Ja, Herr, wie auch dieser Bär, der eben angriffslustig wird, wenn seine Jungen in Gefahr sind, ja, auch das gehört dazu. Herr, danke, dass du aber eben vor allem barmherzig und gnädig bist und langsam zum Zorn. Reich an Gnade. Ja, ich danke dir, dass du der Allmächtige wirklich auch so barmherzig bist und so gnädig bist. Ja, und ich bitte dich, dass du dein Wesen auch in uns immer mehr zur Geltung kommen lässt, dass es in uns immer mehr wachsen kann. Dass auch wir andere Menschen ja bergen können, trösten können, dass wir ihnen das Licht bringen können, das Heil bringen können. Herr, ja, dass wir sie vor dem Verschmachten reden. Herr, schenk uns das neu immer wieder ins Herz und den Sinn und in unsere Hände und Füße. Amen.